Radio 1. Die Weber mit Sophia Wetzke.
Psychische Gesundheit, Mental Health, ja. Darüber wird öffentlich immer ehrlicher gesprochen, glücklicherweise muss man sagen. Und wenn medial bekannte Menschen wie Kurt Krömer, Nora Tschirner oder Thorsten Sträter über ihre eigenen Depressionen sehr offen und sehr verletzlich in Büchern und in Interviews sprechen, dann hilft uns das allen, weil es klar macht, das sind ernsthafte Krankheiten, wie alle anderen Krankheiten auch. Und dementsprechend müssen wir sie ernst nehmen. Nun sind die drei genannten Promis Erwachsene. Wir fragen uns und Sie heute ganz gezielt, wie geht es der Psyche von Kindern und Jugendlichen? Ja, nach mehreren Jahren Corona-Beschränkungen, Schulschließungen mit konstanten Kriegsmeldungen in den Nachrichten und diesem Dauergefühl einer apokalyptischen Zukunft durch die Klimakrise. Es geht ihnen nicht besonders gut. Zu dem Schluss kommen mehrere Studien. Jugendliche und Kinder stehen unter erhöhter psychischer Belastung. Aber, und das ist zumindest meine Beobachtung und ein bisschen auch meine These, die Kids von heute reden offener drüber. So wie die Musikerin Arlo Parks, die ist gerade mal 22, hat mehrere Songs genau darüber geschrieben. Einen zum Beispiel darüber, wie man als nahestehender Mensch einer depressiven Person helfen will, wie schwer das aber gleichzeitig ist und wie unfair diese Krankheit eigentlich ist. Black Dog ist ein Slangbegriff für Depressionen und genauso hat Arlo Parks diesen Song hier genannt. So grausam, was der Kopf mit einem machen kann, ohne Grund. Das singt Arlo Parks im Song Black Dog über Depressionen. Die Musikerin ist selbst gerade mal Anfang 20. Drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind psychisch belastet. Drei Viertel. Das sagte im Februar ein Bericht einer Arbeitsgruppe der Bundesregierung, der sich auf 6 Studien stützt, die alle zu diesem Ergebnis kommen. Krieg und Klimakrise sorgen für eine erhöhte psychische Belastung bei jungen Menschen. Vor allem aber auch die Nachwirkungen der Corona-Beschränkung. Und das sieht zum Beispiel Radio 1-Hörer Olaf jeden Tag. Er ist Sozialarbeiter an einer Oberschule in Bad Belzig.
Ich kann nur sagen, dass die Folgen echt massiv sind, völlig unterschätzt auch und manchmal gar nicht nach außen wahrnehmbar. Aber man merkt halt bei vielen Kindern und Jugendlichen, dass über die Jahre, die sie nicht Kontakt haben konnten und nicht teilhaben konnten, sich viel aufgebaut hat an Frust und an auch an psychischen Krankheiten, direkt auch Depressionen sind echt häufig zu finden. Umgang miteinander, Konfliktfähigkeit, andere Meinung akzeptieren, alles solche Sachen, die so miteinander entstehen, die haben echt gelitten.
Ein großer Faktor ist aber auch die finanzielle Lage zu Hause. Das sagte uns diese Woche bereits Marius Schlagitter. Er ist stellvertretendes Vorstandsmitglied beim Bundesjugendring und dort zuständig für das Thema mentale Gesundheit.
Der größte Faktor, und das ist auch 2019 vom Robert-Koch-Institut festgestellt worden, der größte Faktor für psychische Gesundheit war, ist und bleibt aber eben Armut. Wir wissen, dass über 4 Millionen junge Menschen in Deutschland unter 25 Jahren, das sind etwa jeder vierte junge Mensch, von Armut bedroht aufwächst. Das zeigt der Monitor Jugendarmut. Und deshalb brauchen wir neben gesundheitspolitischen auch sozialpolitische Lösungen, wie beispielsweise eine Kindergrundsicherung.
Ja, eine Kindergrundsicherung, sagt Marius Schlagitter vom Bundesjugendring, würde vielen Familien dieses ständige Kopfkarussell um die Finanzen abnehmen. Denn Armut ist psychisch belastend.
Die ständige Angst, sozusagen alles, was jetzt an Mehrkosten anfallen könnte, das kriegt man mit von den Eltern, später dann im jugendlichen Alter natürlich auch an sich selbst. Es ist schwieriger, gerade Zugang zu Bildung, mit allem dem, was das dann auch für einen Lebenslauf bedeutet, zu Kultur. Es ist das Vergleichende mit Freunden, die vielleicht gerade aus den Sommerferien zurückkommen, aus dem Urlaub, und man selbst noch nie einen Urlaub erlebt hat in seinem Leben.
Und die Symptome sind dann zum Beispiel Essstörungen, Ängste oder eben Depressionen. Deshalb fragen wir uns und Sie heute, wie geht's der Psyche junger Menschen? Wie gut werden die aufgefangen? Und wo versagt das System leider? Darüber wollen wir heute sprechen. Nehmen Sie das ähnlich wahr? Zum Beispiel bei den eigenen Kindern. Was fällt Ihnen als Familie auf bei dem Thema? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und es sind ja Ferien. Ich fände es besonders gut, wenn auch Kinder und Jugendliche mitreden heute, damit wir nicht nur über euch reden, sondern auch mit euch. Welche Erfahrungen macht ihr bei dem Thema? Im Freundeskreis, in der Schule und wie geht's euch gerade? Ich freue mich über einen Anruf direkt in dieser Sendung 0331 70 99 111 oder Sie und ihr sprecht uns ein Statement aufs Band 0331 70 99 555 und eine E-Mail geht auch an dieweber@radio1.de. Melanie de Biasio, Gold Junkies. auf Radio 1. Sie hören Die Weber. Das ist eine interaktive Sendung. Wir sprechen heute über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Erwachsene können sich selbstständig auf die Suche nach einem Therapieplatz machen. Kinder brauchen, das wusste ich auch noch nicht, bis sie 15 sind, mindestens in den allermeisten Fällen die Zustimmung der Eltern für eine Therapie. Aber selbst dann ist die Frage, wie gut ist die Versorgung denn eigentlich nicht nur an Therapieplätzen, sondern auch an freien Angeboten oder durch die Schule? Was ist Ihr Eindruck und Ihre Erfahrung? Das fragen wir ab sofort auf radio1.de. Gibt es genug psychologische Hilfe für Kinder und Jugendliche? Unser Umfragetool ist geschaltet auf radio1.de. Corona-Klausuren, Klimakrise. Wie geht's der Psyche von Kindern und Jugendlichen? Das ist heute die Frage dieser Sendung, die ich gern mit Ihnen und mit euch beleuchten möchte. Ich fände es besonders gut, wenn auch Schülerinnen und Schüler sich selbst melden. Es sind ja Ferien. Vielleicht hört ihr diese Sendung ja gerade. Mich würde interessieren, wie es euch geht und wie es euch in den vergangenen Jahren ging, mental. Mit wem ihr drüber sprechen könnt, wenn es euch nicht so gut geht. Ob ihr euch ernst genommen fühlt. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, drüber zu sprechen. Ihr müsst weder euren echten Namen sagen, noch wo ihr wohnt, aber ruft sehr, sehr gerne an 0331 70 99 111 oder sprecht uns was aufs Band, das ist fast dieselbe Nummer mit der 555 hinten, 0331 70 99 555.
Radio 1, Die Weber. Was haben Sie erlebt? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte auf unserem Anrufbeantworter. 0331 70 99 555.
Wir fragen uns heute, wie geht es der Psyche von Kindern und Jugendlichen? Was belastet sie? Wie gut oder nicht gehen wir damit um? Martin hat angerufen, der lebt mit zwei Kindern und hat einen Aspekt in die Diskussion geworfen, auf den ich selbst noch gar nicht gekommen wäre. Psychische Belastung durch fehlenden Wohnraum.
Ich habe halt eine Patchwork-Familie mit zwei kleinen Kindern. Die sind jeweils 10 und 11. Und wir suchen in Berlin seit ungefähr 3 Jahren eine Wohnung mit 4 Zimmern und es ist einfach nicht möglich, unter 1.500 Euro irgendwas zu finden, wo man wohnen kann. Und das ist halt irgendwie wirklich problematisch, dass es einfach keinen Wohnraum gibt für Familien. Das ist einer meiner größten Probleme, weil man einfach keinen Wohnraum findet und deshalb zum Beispiel Kinder auch übelst traurig sind, weil sie halt einfach zusammen in einem Zimmer wohnen müssen. Und das würde ich mir wünschen, wenn es sich ändern würde.
Das sagt Radio 1-Hörer Martin und ebenfalls angerufen hat Claudia und ist jetzt in der Leitung. Hallo Claudia, ich grüße dich.
Hallo.
Was ist denn dein Zugang zum Thema heute, mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?
Also ich würde mal sagen, ich habe zwei Zugänge. Zum einen bin ich Allgemeinärztin in Berlin seit 20 Jahren und zum zweiten habe ich ein belastetes Kind. Insofern habe ich die Perspektive von außen sozusagen, wenn ich mit meinen Patientinnen rede und die Auswirkungen sehe von Lockdowns oder Ähnlichem. Und zum anderen dann eben auch als betroffene Mutter stehe ich ganz schön alleine da.
Vielleicht erstmal aus deiner ärztlichen Praxis. Wir hatten ja ganz zu Beginn der Sendung schon mal Radio 1-Hörer Olaf, der ist Schulsozialarbeiter und sagt, naja, also gerade die Schulschließungen, Homeschooling und wie schlecht das Ganze funktioniert hat, dieses Isoliertsein, das hat den Kids echt zu schaffen gemacht. Und ich höre bei dir heraus, das ist eine Erfahrung, die du auch erlebst in deiner Praxis in den Gesprächen?
Ja, sicher. Es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem und es ist älter als irgend so eine Pandemie.
Das glaube ich auch.
Ja. Wir haben es damit zu tun, dass die Berufe zum Beispiel für Menschen, die sich um Kinder kümmern, notorisch sehr schlecht bezahlt werden oder sie sind schlecht ausgestattet. Das fängt an bei den Schulen, aber auch Kindergärten, Jugendämter und so weiter. Die Leute sind massiv überlastet und sollen sich um Kinder kümmern. Wir haben auch viel zu wenige Einrichtungen für Kinder. Mhm. WGs, therapeutische WGs, Psychiatrien oder so. Gibt es einfach für Erwachsene ganz viel und für Kinder ganz wenig. Und das Ganze kumulierte dann in der Pandemie.
Ja. Du hast gesagt, du hast selbst ein belastetes Kind, so hast du es ausgedrückt, und du bist alleinerziehend. Wie geht ihr denn als Mutter kindgespann damit um?
Naja, also wir kriegen das schon irgendwie hin, aber ganz ehrlich gesagt, viel Hilfe ist da nicht zu erwarten. Ja, es heißt immer nur, ach, das ist ja alles ganz schrecklich, sie machen das schon ganz gut.
Ja, aber und, du machst es halt auch alleine offensichtlich, ne?
Egal, auch wenn man das zu mehreren macht. Ich bin ja auch nicht alleine in meinem Leben. Es ist für alle belastet, es belastet das System. Und wir haben die Kinder schon ganz, wir setzen den Kindern schon ganz schön viel aus und sie müssen funktionieren. Und ich glaube, dass sich die Kinder jetzt gerade mal massiv wehren.
Jetzt bist du ja selbst Ärztin. Ich könnte mir vorstellen, du bist so ein bisschen sensibilisierter, was auch dein eigenes Kind angeht. Das geht ja vielleicht nicht allen Eltern so, oder? Ihr kennt es vielleicht auch nicht.
Richtig. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mich wirklich frage. Als Personal, als medizinisches Personal oder Mensch, der mit anderen Menschen umgeht, das gilt auch für soziale Berufe und so, habe ich natürlich gewisse Techniken gelernt, um mich auch selber ein bisschen zu schützen und abzulenken und so. Ich natürlich, im Moment bin ich Mutter dann und keine Ärztin, aber trotzdem, diese Techniken sind seit Jahrzehnten eingeübt. Ich frage mich, wie das andere machen. Es ist so krass, wie belastet die Familien und die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wie belastet die sind. Auch die Professionellen.
Vielleicht wollen die anderen ja auch nochmal anrufen. 0331 70 99 111. Liebe Claudia, ich danke dir für den Einblick und für deine Erfahrung. Alles Gute.
Danke ebenso.
Tschüss. Ciao, ciao. Wie geht es der Psyche von jungen Menschen? Es geht ihr nicht gut. 3/4 der Kinder und Jugendlichen stehen aktuell unter erhöhter psychischer Belastung. So eine Fachgruppe der Bundesregierung und stützt sich dabei auf mehrere Studien. Depression, Essstörungen, Ängste fallen dann erstmal den Eltern auf, so wie es Claudia eben mit betroffenem Kind erzählt hat, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern in der Schule. Pia hört dieses Programm, ist selbst Lehrerin und fühlt sich als Lehrkraft ziemlich alleine gelassen.
Hallo, hier ist Pia. Ich bin Lehrerin an einer integrierten Sekundarschule und ich habe erlebt, dass nicht nur die Kinder, also ganz besonders die Kinder, aber das gesamte Personal relativ alleingelassen wird in der ganzen Situation. Und das sind sehr viele, das ist mir sehr oft aufgefallen, dass sie Probleme haben. Wir haben mit vielen Panikattacken unter den Schülerinnen zu tun und das wird halt sehr viel belächelt und es wird überhaupt nicht ernst genommen.
Dankeschön an Lehrerin Pia für den Einblick aus dem Lehreralltag. Was helfen könnte, um zu entlasten, sind freie Angebote. Seit einigen Jahren gibt es den sogenannten Krisenchat als erste Anlaufstelle, quasi die digitale Version der Nummer gegen Kummer. Und was die Seelsorger vom Krisenchat aktuell beobachten, das frage ich gleich eine der Gründerinnen. Wir sprechen heute über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ich hatte mal einen Teenager im näheren Umfeld, die hat gesagt, ich wäre damals gern zur Therapeutin gegangen. Aber meine Eltern haben immer gesagt, das ist doch nur eine Phase, übertreib nicht so, das ist Pubertät, normale Stimmungsschwankungen, Hormone halt. Und damals, glaube ich, gab es das noch gar nicht, was Melanie Eckert zusammen mit ihren Mitgründern entwickelt hat. Seelsorge per Chat für junge Menschen, also die Chat-Version dessen, was früher die Nummer gegen Kummer war. Das Startup Krisenchat aus Berlin hat mittlerweile über 90.000 Chats geführt, hat über 95 Festangestellte und 320 Ehrenamtliche. Und eine der Gründerinnen und CEO ist Melanie Eckert. Guten Tag.
Hallo.
Drei ihrer Mitgründer waren zu Anfang von Krisenchat selbst erst 17 Jahre alt. War das eine Gründung aus eigener Betroffenheit ein Stück weit?
Aus eigener Betroffenheit nicht, aber aus der Zielgruppe heraus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, weil es das vorher einfach so noch nicht gab, dass Angebote im Bereich der mentalen Gesundheit, also Beratung, Unterstützung, wirklich von der Zielgruppe und aus dem Bedarf heraus mitentwickelt werden. Und deshalb sind wir auch so viel auf den sozialen Netzwerken unterwegs, klären über mentale Gesundheit auf, da wo eben die Kinder und Jugendlichen heute sind. Und das ist neben der Schule, neben der Familie auch ganz viel der digitale Raum. Und so haben wir uns auch dazu entschieden, wirklich per Chat zu beraten. Mhm. Weil Kinder und Jugendliche telefonieren heute einfach nicht mehr so gerne.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ein bisschen niedrigschwelliger.
So ja, ja. Mails, genau, sondern schreiben, chatten ist eben deren Medium. Und deshalb fällt es ihnen dort auch sehr viel einfacher, sich zu öffnen und über ihre Probleme und Anliegen zu sprechen. Und deshalb war es so wichtig, dass wir damals schon ein sehr, sehr junges Team waren, es immer noch sind und die Inhalte ganz maßgeblich mit Fachleuten zusammen, aber eben auch mit Leuten aus der Zielgruppe, das heißt um die 20-Jährige oder unter 20-Jährige entwickelt werden.
Frau Eckert, wer meldet sich denn bei Ihnen und was sind so die häufigsten Nachrichten, die im Krisenchat einlaufen? Was sind so die Inhalte?
Ja, also es ist echt ganz unterschiedlich. Wir sind ja sehr offen. Also eine Krise kann alles sein. Das kann Liebeskummer sein, das kann können aber auch schwerwiegendere Themen wie Ängste, depressive Symptome oder sogar suizidale Gedanken sein. In der Regel sind die Chatterinnen bei uns so um die 14 Jahre alt, eher weiblich, weil auch sich eher Mädchen öffnen immer noch. Und die Anliegen Top 3 sind depressive Symptome, Ängste, aber auch selbstverletzendes Verhalten und suizidale Gedanken.
Wie reagieren Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann? Also was hilft in dieser Chatform besonders gut?
Ja, also dieses Beratungsformat gab es ja vorher nicht in der Form. Deswegen haben wir da auch ganz viel Forschungsarbeit betrieben. Was hilft denn eigentlich und wie können wir per Chat überhaupt wirklich wirksam bei so schwerwiegenden Themen wie mentalen Belastungen unterstützen? Und was wir machen, ist wirklich eine erste Hand reichen. Das heißt, wir hören erstmal einfach zu und lassen uns berichten, wie geht es den Kindern und Jugendlichen und bieten da eine Beziehung an. Das ist ganz wichtig, dass wir einfach zuhören, da sind und dann gemeinsam schauen, wie kann denn ein nächster guter Schritt aussehen. Mhm. Weil klar ist, per Chat können wir keine Therapie ersetzen. Ne? Und da müssen wir dann einfach gucken, wie kann zum Beispiel dann ein Schritt in das, ich sag mal, reale Leben der Person aussehen? Wie, mit wem kann sie darüber sprechen, der oder die sie dann begleitet, zum Beispiel den Weg in eine Beratungsstelle zu finden oder sogar zu einem Psychotherapeuten Kontakt aufzunehmen.
Wenn Sie sich die reinen Zahlen anschauen, ist der Zulauf für Ihr Chat-Angebot gestiegen seit Gründung?
Ja, also wir haben konstantes Wachstum und wir machen in dem Sinne noch nicht mal Werbung. Das heißt, wir werden primär über die Zielgruppe selbst verbreitet und über unsere Aufklärungsarbeit bei TikTok, bei Instagram, bei YouTube, aber auch inzwischen auf Gaming-Plattformen wie Discord oder Reddit öffnen wir Kinder und Jugendliche für das Thema mentale Gesundheit. Und das ist dann so der erste Schritt, wo viele den Weg auch in die Chatberatung finden. Und wir können leider immer noch nicht, obwohl wir so viele Beraterinnen haben, und die Mitglieder den Bedarf decken. Also ungefähr 30-40% unserer Anfragen müssen wir vertrösten und müssen sagen, es tut uns leid, aber wir können gerade in dem Moment keine Beratung anbieten aus Kapazitätsgründen.
Ja, Sie haben Festangestellte und Sie haben Ehrenamtliche. Wie finanzieren Sie denn diese Arbeit? Gibt es ein Stück weit staatliche Förderung?
Da sind wir dran. Also bisher finanzieren wir uns wirklich hauptsächlich über Stiftungen, Spender. Wir haben erste Krankenkassenkooperationen, was super ist. Und wir sind aber auch an staatlicher langfristiger Unterstützung dran. Wir werden jetzt 3 Jahre. Das ist natürlich auch eine Frage, so warum muss so ein grundlegendes Angebot in der Gesundheitsversorgung, Schnittstelle Kinder- und Jugendhilfe, durch die Zivilgesellschaft getragen werden.
Das, Frau Eckert, genau das wollte ich gerade sagen. Ich meine, da gründen mehrere damals Jugendliche auf eigene Initiative dieses Angebot. Ohne sie gäbe es das nicht. Dass es sowas überhaupt braucht, ist doch eigentlich traurig, weil es offenbart, dass es in der eigentlichen Versorgung Lücken gibt.
Absolut. Also gerade im gesamten Bereich der mentalen Gesundheit gibt es viel zu wenig Angebote. Und insbesondere für Kinder und Jugendliche, das war ein Bereich, der vor Corona kaum präsent war, wo es tolle Angebote auch schon gab, aber die auch total unterfinanziert waren oder immer noch sind. Und das ist ein harter Weg gerade, den wir da alle gemeinsam gehen, dieses Thema wirklich in der Politik so präsent zu machen, dass es da strukturelle, langfristige und wirklich verändernde Unterstützung gibt, weil der Bedarf eben so hoch ist und die Unterversorgung vorher schon so groß war.
Psychologin Melanie Eckert ist eine der Gründerinnen und CEO vom Krisenchat, eine Seelsorge für Kinder und Jugendliche per Chat. Das Ganze wird 3 Jahre in diesem Jahr. Herzlichen Dank, Frau Eckert.
Vielen Dank.
Mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche, das kündigte im Februar der Bundesgesundheitsminister an Karl Lauterbach. Und das brauchen wir dringend, das erzählte uns auch Hörerin Britta auf unserem Anrufbeantworter. Sie ist selbst Jugendpsychologin und sie sagt, die Kids warten viel zu lange auf Therapieplätze.
Ich möchte unbedingt auffordern, die Kinder und Jugendlichen, die stark belastet sind seit der Pandemie, in einer Großstadt wie Berlin stärker in den Blick zu nehmen. Derzeit ist die Situation für Kinder und Jugendliche und ihre Familien so, dass sie über 6 Monate auf einen Therapieplatz warten müssen. Wir wissen aber, dass wir seit der Pandemie über 35-45%, das ist unterschiedlich, je Studie, haben wir eine höhere Belastung, haben wir eine höhere Erkrankung von Kindern und es muss reagiert werden.
Und damit geht Britta auch in die Richtung, in die Sie abgestimmt haben auf radio1.de. Wir hatten gefragt, gibt es genug psychische Hilfe für Kinder und Jugendliche? Gerade mal 16% von Ihnen sagen ja. 84% sind der Meinung, nein, das reicht noch nicht. Rufen Sie weiter an, vielleicht auch mit Erfahrung aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Umfeld. 0331 70 99 111, wenn Sie direkt ins Studio wollen. Oder 0331 70 99 555 für den Anrufbeantworter. Wir fragen uns heute, wie geht's der Psyche von Kindern und Jugendlichen. Sie sind bei Radio 1. Die Weber heißt diese Sendung. Wir fragen uns heute ganz konkret, wie geht es der Psyche von Kindern und Jugendlichen? Mein nächster Gesprächspartner heißt Konrad Schifferski. Er ist Kinder- und Jugendpsychologe in Berlin-Marzahn. Und er ist dort nicht nur für eine Schule zuständig, sondern, das hat er mir eben nochmal bestätigt, als der Song lief, weil ich die Zahl einfach nicht glauben konnte, für 5000 Schülerinnen und Schüler. Herr Schifferski, guten Tag erstmal.
Ich grüße Sie, hi.
Sie sind fest angestellt beim Senat für eben diese 5000, bis zu 5000 Schülerinnen und Schüler zuständig. Da muss man jetzt nicht groß Kopf rechnen, um mitzubekommen, dass das möglicherweise als Personalschlüssel nicht ausreicht. Schaffen Sie das alles alleine überhaupt?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also es ist natürlich abhängig von der Stelle, die man hat. Und das ist so der Schlüssel, mit dem man rechnen muss. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich hat von diesen zwischen 4 und 5.000 Schülern nicht jeder Bedarf, aber das ist so der Versorgungsschlüssel. Und am Ende der Frage, es reicht natürlich nicht. Ne? Also es ist natürlich, die Bedarfe der Schüler sind gewachsen, aber das Tempo der Versorgung eben nicht mit. Mhm. Und dementsprechend ist es doch ein bisschen zu wenig, ja klar.
Wie läuft denn das bei Ihnen? Kommen die Schüler selbst zu Ihnen? Sind Sie so ja, wie sowas wie eine Vertrauensperson? Oder sind da immer noch mal die Lehrerinnen oder die Eltern dazwischen geschaltet, die Kids dann zu Ihnen schicken?
Ich glaube, da haben Sie gerade alle Akteure gesagt, ja, die den Zugang zu uns finden. Das geht über die Schulen, das kann aber auch direkt über die Eltern gehen. Es kann über die Sozialarbeiter an den Schulen gehen. Alle diese Akteure geben uns sozusagen den Kontakt und dann nehmen wir mit den Klienten oder dem Patienten Kontakt auf und die kommen uns dann im Siebutz besuchen. So heißt unsere Einrichtung für die Beratung und die Diagnostik der jeweiligen Leute.
Ich habe gelesen, genau. In der Vorbereitung, Sie betreuen von der ersten Klasse bis zum Abi. Das ist ja eine große Altersspanne. Haben denn die Kleineren andere Probleme als die Älteren, die Größeren?
Ja, das kann man schon so sagen. Natürlich auch wegen der ganzen Entwicklung sicherlich. Ne? Also es sind bei den jüngeren Schülern schon auch noch so Ängste. Und wenn man sich vorstellt, dass diese jungen Leute erstmal wieder in diesen Leistungsbereich kommen, macht das natürlich auch was. Und da denke ich, sind es oft auch Ängste und der Selbstwert. Und wenn wir ein bisschen höher gehen, sind es auch so depressive Episoden. Das erleben wir gerade ganz viel. Ja.
Sie haben gesagt, der Zulauf sozusagen ist gestiegen. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
Ich denke, ja, also Corona ist natürlich der entscheidende Faktor. Ich denke aber auch, als ich angefangen habe in der Schulpsychologie, war der Trend schon so, weil natürlich auch nochmal andere Störungsbilder dazukommen vor dem Hintergrund der Dekade. Ja, jede Epoche hat auch nochmal andere Störungsbilder, die damit zukommen. Und das liegt an vielen Gründen. Natürlich in Marzahn sind es natürlich auch nochmal der sozioökonomische Status, ja, der vermehrt ist. Und ich denke, der Trend war immer da und Corona hat das eigentlich multipliziert. Ja? Mhm. Und wenn man sich da anguckt, natürlich multiplizieren sich auch angelegte Störungsbilder durch Einsamkeit und natürlich auch durch die ganzen Bedingungen, die im Bezirk sind, wird das natürlich auch mehr.
Was würden Sie Eltern empfehlen, die nicht so gut einschätzen können, wie es dem eigenen Kind geht? Denn das habe ich jetzt viel auch von Kollegen und aus dem eigenen Bekanntenkreis gehört. Oft werden die Kinder auch gar nicht so ernst genommen. Es wird so ein bisschen abgetan das ist halt Pubertät, Hormone, naja komm, hab dich mal nicht so. Was sind denn so Anzeichen, bei denen ich als Elternteil sensibel sein sollte und wie handle ich dann am besten?
Richtig, ganz klar. Wir nennen das so ein bisschen Psychoedukation. Das machen wir ganz oft mit den Eltern. Das heißt eigentlich, diese Störungsbilder so auf Augenhöhe zu erklären, dass die Eltern ein Gefühl dafür haben, was ist eigentlich los. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, da würde man den Eltern schon auch sagen, da genau hinzuhören, das eben nicht zu pauschalisieren oder das mal irgendwie so wegzudrücken im Sinne von, na nun hab dich mal nicht so, sondern das ernst zu nehmen und auch dieser Belastung auch einen Raum zu geben. Ne? Und wenn sich das wiederholt, also das Repetitive, dass die Kinder diesen Bedarf und diese Belastung angeben, sich doch relativ schnell bei den Schulen zu melden oder auch direkt bei uns oder eben bei den Vertrauenslehrern. Ja? Und das merke ich eigentlich mehr, dass es mehr und mehr auch Einzug hält. Das war auch immer da. Aber das sind so gute Wege für die Eltern. Ja? Also wichtig ist, wenn diese Belastung, die die Kinder kommunizieren, wenn das zunimmt oder sich wiederholt, müsste das für die Eltern immer auch ein Alarmsignal sein. Und dann sollten sich Meldungen oder Hilfe holen.
Können Sie mir ein ganz konkretes Beispiel für ein Symptom nennen, wo ich hellhörig werden sollte?
Natürlich, wenn da gibt es so etliche. Ja, aber wenn ein Kind jetzt immer wieder sagt, der Antrieb, ja, also wieder zur Schule gehen, diese Lustlosigkeit oder ich komme nicht so gut raus aufs Bett oder ich habe Sorge vor einem bestimmten Tag in der Schule, wo das und das Fach ist, ja, und sich das immer wiederholt, dann sind das schon so auch Signale, die ich ernst nehmen würde, ja. Mhm. Oder auch, wenn ein Kind anfängt zu vermeiden, zu sagen, sie sucht diesen Unterricht nicht mehr auf oder auch die Schule nicht mehr auf, dann sind das ganz klar Signale, wo ich mir dann auch professionelle Beratung holen würde als Elternteil. Und das machen die Eltern in den meisten Fall auch.
Ja. Reden Kinder und Jugendliche heute eigentlich offener darüber als vielleicht vor einigen Jahren? Ich habe so das Gefühl, das ist möglich ein Trend. Vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist zum Beispiel durch auch TikTok-Influencer, die sich um Mental Health kümmern, vielleicht ja auch bei dieser Generation ein etwas offeneres Thema geworden ist. Aber vielleicht täusche ich mich.
Das ist eine Hypothese und das kann bestimmt auch so sein. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich nach Persönlichkeitsmerkmalen der Kinder. Ja, viele sind damit offen und auch sensibilisiert haben. Manche müssen da auch erst in Beziehung gehen und dann sprechen sie auch viel. Also das variiert.
Ja, ist unterschiedlich.
Von Kind zu Kind. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, durch Zugang zu mehr Informationen durch das Internet sind die Kinder da auch ein bisschen offener und auch ein bisschen reflektierter und gehen damit vielleicht auch ein bisschen eher ins Gespräch.
Ja. Ja.
Aber man muss sich natürlich vorstellen, dass sowas auch immer schambesetzt ist. Das heißt, viele Kinder halten auch hinterm Berg und dann muss man das im Gespräch über die Beziehung auch erst ein bisschen aufbrechen und dann fangen Sie an, noch darüber zu erzählen. Ja.
Herr Schiffersky, abschließend nochmal die strukturelle Frage. Ja. Eingangs haben Sie es ja schon ein bisschen angedeutet. Wie schätzen Sie denn die psychologische Versorgung für Kinder und Jugendliche in Berlin ein, in dem Fall?
Ja, das ist ähnlich, wie die Kollegen jetzt bei Ihnen auch schon alles so benannt haben. Es ist natürlich gerade wirklich ein großer Kontrast zwischen Bedarfen der Kinder und der Versorgung, gerade der psychotherapeutischen. Ne? Also da gibt es Wartelisten zwischen 3 und 6 Monaten. Das ist nicht nur bei den ambulanten und niedergelassenen Kollegen, sondern auch in der stationären Versorgung so, ja. Also auch bei uns im KIH, um das zu benennen, gibt es genau die gleichen Wartezeiten. Und das ist im Bezirk bei allen Niedergelassenen genauso zwischen 3 und 6 Monaten. Also Fazit ist, mehr psychotherapeutische Versorgung braucht Berlin unbedingt.
Das sagt der Kinder- und Jugendpsychologe Konrad Schiffersky, ist zuständig für den Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Ich danke Ihnen für den Einblick.
Ja, gerne.
Tschüss. Wie geht es der Psyche von jungen Menschen? Das ist heute unser Thema. Ein junger Mensch hat angerufen. Mathilda ist Studentin und hat selbst in ihrem Umfeld mitbekommen, wie belastend gerade die letzten 3 Jahre waren.
Ich studiere und in den letzten Monaten und Jahren ist mir nach Corona aufgefallen, wie schwer es eigentlich ist, auch darüber zu sprechen. Meine Freunde oder viele Kommilitonen haben abgebrochen und gerade auch nach einiger Zeit hatte man so das Gefühl, dass man das auch selbst nicht realisiert hat, wie es einem selbst damit geht. Und erst nach einer gewissen Zeit hat man gespürt, dass man damit nicht umgehen kann. Und man hat sich gerne gewünscht, irgendwie jemanden zum Reden zu haben, weil man auch zwischeneinander nicht damit sprechen konnte. Viele haben abgebrochen, viele haben den Druck nicht standgehalten, weil man das Gefühl hatte, nicht mehr zurechtzukommen mit seinem eigenen Leben. Und das muss man erstmal aufarbeiten.
Ebenfalls angerufen hat Radio 1-Hörer Stefan, der sagt, wenn wir heute zu wenig dafür tun, dass es der jungen Generation gut geht, dann haben wir zukünftig ein Riesenproblem.
Ich wollte nochmal zu dem Thema sagen, dass auch die Erwachsenen eigentlich ein viel größeres Verständnis oder Gefühl dafür entwickeln sollten, was das bedeutet. Ich meine, wir reden hier über die nächste Generation in einer Zeit, wo extreme Wandelprozesse entstehen und letztendlich sind die Menschen daher das, worauf wir zählen oder worauf wir bauen müssen. Und da fehlt mir, ehrlich gesagt, viel mehr Empathie oder ein Verständnis dafür, wie wichtig es ist, im Prinzip eine geistige, körperliche Gesundheit der Menschen zu haben. Weil ansonsten kann man diese ganzen Herausforderungen, die dann noch kommen, mit Sicherheit nicht adäquat lösen.
So sieht's Stefan. Und Lena sieht es ganz ähnlich und sagt, wir müssen das ernst nehmen.
Dass die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen von ihren Eltern, Familien, Bezugspersonen nicht ernst genommen und runtergespielt werden. Und das ist total schädlich und furchtbar. Bei mir wurden im Laufe der letzten 2 Jahre verschiedene psychische Erkrankungen diagnostiziert. Aber mir ist nie von Seiten meiner Familie eine Unterstützung entgegengekommen in der Form, dass das ernst genommen wurde. Es hieß immer, PsychologInnen können gar nicht wirklich helfen und psychische Erkrankungen gibt es nicht. Und bin mir aber sicher, dass wenn ich früher im Leben Hilfe und Unterstützung erfahren hätte, diese Erkrankungen, die ich habe, sich vielleicht nicht chronifiziert hätten.
Ja, so die ganz persönliche Erfahrung von Radio 1 Hörerin Lena. Danke für Ihre vielen Anrufe. Wir schauen gleich mit unseren Korrespondenten auf die Situation der mentalen Gesundheit von jungen Menschen in anderen Ländern. 3/4 der Kinder und Jugendlichen in Deutschland stehen unter erhöhter psychischer Belastung. So sagt es eine Fachgruppe der Bundesregierung, belegt durch diverse Studien. In den USA sieht es leider nicht anders aus. Das berichtet unsere Korrespondentin dort, Nina Barth.
In den USA steht es um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen offensichtlich schlecht. Im Oktober haben mehrere Gesundheitsorganisationen US-Präsident Joe Biden sogar aufgefordert, einen nationalen Notstand für die psychische Erkrankung von Kindern auszurufen. In ihrem Schreiben führen sie ein beunruhigendes Wachstum bei der Zahl kleiner Kinder an, bei denen Angstzustände und andere Störungen diagnostiziert wurden. Das Forschungsinstitut Kaiser Family Foundation und CNN haben im Herbst eine Umfrage unter mehr als 2000 Erwachsenen zu psychischen Problemen in den USA veröffentlicht. Und die hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Befragten die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nicht nur als Problem, sondern als krisenhaft einschätzt. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft. US-Präsident Biden hat auch in seiner zweiten Regierungserklärung im Februar gesagt, dass die psychische Gesundheit von Jugendlichen Priorität hat. Im Sommer vergangenen Jahres hat Biden ein Gesetz unterzeichnet, das psychiatrische Dienste erweitert. Dazu gehört auch ein Programm, das Gesundheitsdienste an Schulen ausbaut und bezuschusst. Und die Regierung hat 5 Milliarden Dollar in Programme für psychische Gesundheit und im Kampf gegen Drogenkonsum investiert. Mehr Geld soll folgen. Außerdem hat die Regierung eine zentrale Krisenhotline eingeführt für Menschen, die sich in einer akuten psychischen Notlage befinden. Bei der Suche nach den Ursachen für die Gesundheitskrise bei Kindern sind auch die sozialen Netzwerke im Fokus. Gerade erst hat der Bundesstaat Utah als erster Staat beschlossen, die Nutzung von Online-Netzwerken für Jugendliche einzuschränken. Auch US-Präsident Biden hat die sozialen Netzwerke im Blick. Er hat den US-Kongress aufgefordert, den Schutz der Privatsphäre von Kindern zu stärken und die gezielte Werbung für Kinder zu verbieten.
Soweit Nina Barth aus den USA. Wie die Situation in Japan ist, das berichtet Katrin Erdmann aus Tokio, wo sich die Situation ganz spürbar zuspitzt und leider an der schlimmsten Konsequenz von allen ablesbar ist, Suizid.
Um die mentale Gesundheit japanischer Kinder und Jugendlicher ist es nicht zum Besten bestellt. Ein Beleg dafür ist die hohe Suizidrate. Im vergangenen Jahr nahmen sich mehr als 500 Kinder und Jugendliche das Leben, darunter eine Mehrheit Oberschüler. Es war der höchste Stand seit 1980. Nach Angaben des Nationalen Zentrums für Kindergesundheit und Entwicklung hatten 40% aller Oberschülerinnen und Oberschüler im vergangenen Jahr leichte bis mittelschwere Depressionssymptome. Zugleich zeigte sich, dass mehr als jeder zweite der betroffenen Minderjährigen nicht weiß, an wen er oder sie sich bei Problemen wenden kann. Häufig trauen sie sich auch nicht, diese einzugestehen, denn damit könnte man im konformistischen Japan irgendwie auffallen. Belastet sind japanische Kinder und Jugendliche vor allem durch Leistungsdruck, aber auch emotionale Vernachlässigung und Mobbing. Mehrere Ministerien machen in sozialen Medien Werbung für Beratungsstellen. Viele Schulen haben zwar Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer, aber die kommen meist nur einmal pro Woche und Termine sollten dann möglichst vorher reserviert werden.
Katrin Erdmann aus Japan, wo die Suizidrate zuletzt sehr hoch war. Immerhin hat das Land Dänemark die mentale Gesundheit zuletzt zum politischen Thema gemacht. Das berichtet Korrespondent Nils Walker.
In Dänemark war die seelische Gesundheit junger Menschen sogar ein großes Thema im Wahlkampf im letzten Herbst. Keine Partei kam um das Thema herum und so überboten sie sich mit Vorschlägen, wer am meisten für die Kinder und Jugendlichen tun könnte. Grund ist eine Zahl der Gesundheitsbehörde. 15% der unter 18-Jährigen sind oder waren wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung, Tendenz steigend. Handfeste Gründe nennt die Behörde nicht, woraufhin eine Debatte mit vielen Mutmaßungen entbrannt ist. Dabei geht es um den Druck aus sozialen Medien, möglichst perfekt zu sein oder auch um die Kürzungen in Schulen und an Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Andere wiederum glauben, dass durch die besondere Beachtung des Themas nun mehr Eltern ihre Kinder zu Ärzten schleifen würden, was dann zu mehr Diagnosen führe. Auch, dass Kleinkinder schon ab dem ersten Lebensjahr Vollzeit in der Kita sind, in Dänemark die Regel, wird nun hinterfragt. Die aktuelle Regierung aus Sozialdemokraten, Liberal-Konservativen und Moderaten hat nun einen 10-Jahres-Plan verabschiedet, der das Angebot an Behandlungsmöglichkeiten für die Psyche, für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, erheblich verbessern soll.
In Dänemark wird aktiv politisch gegengesteuert, um besser für die Psyche von Kindern und Jugendlichen im Land zu sorgen, das berichtet der Kollege. Auf Radio 1, das sind Florence and the Machine, King. Wir sprechen an diesem Freitagvormittag über die Frage, wie es der Psyche von Jugendlichen und Kindern aktuell geht. Und bisher ist die Erfahrung zumindest der Hörerinnen und Hörer hier on air alles andere als positiv. Der Bedarf an Therapie für sehr junge Menschen wächst, das habe ich jetzt schon häufiger gehört heute. Die Angebote wachsen aber nicht entsprechend mit. Und das sagte uns auch Sebastian, der bei einem Jugendhilfeträger arbeitet. MOVE heißt dieser Träger. Und Sebastian findet klare Worte.
Wir empfinden die derzeitige Situation in Berlin als desaströs, weil die Bezirksämter haben es nicht geschafft, mehr Angebote in der bewegungsaktiven Jugendfreizeit signifikant anzubieten in der Corona-Zeit. Es wurden Gelder zur Verfügung gestellt und diese Gelder sind nicht angekommen. Die Jugendlichen sind isoliert, sie sind zu Hause, sie sind am Handy oder sie sind im Fitnessstudio, aber sie sind nicht mehr in der Angebotssituation der öffentlichen Hand. Und das ist eine absolute Katastrophe. In der Zeit, wo die Berliner Regierung Nabelschau hält und guckt, was sie noch an Koalitionen hinbekommt, werden die Jugendlichen allein gelassen.
Das sagt Radio 1-Hörer Sebastian, der bei einem Jugendhilfeträger arbeitet. Auch aus der Praxis hat eine Grundschulleiterin angerufen, Jane.
Wir beobachten gerade in der Zeit nach Corona jetzt, dass viele Kinder und aber auch viele Erwachsene psychische Probleme haben. Es gibt so, wie man es in der Zeitung liest, es ist so, dass die Kinder wirklich auch um sich schlagen. Das, was dann eben kommt, ist, dass die Eltern monatelang auf Hilfe warten müssen und vollkommen alleine gestellt sind. Teilweise können die Schüler ja dann auch nicht beschult werden, weil der Schulfrieden gestört ist. Wofür unser Herz schlägt, ist ja auch für die Kinder, die in so einer Not sind, dass sie um sich schlagen oder mit der Schere auf die Lehrerin losgehen. Und wir wünschen uns einfach ganz dringend mehr Hilfsangebote.
So die Perspektive einer Grundschulleiterin. Dankeschön, Jane. Auf unseren Social-Media-Kanälen von Radio 1 gehen die Kommentare auch so ein bisschen in eine andere Richtung. Nicolette schreibt zum Beispiel, man sollte wirklich nicht so viel drüber reden. Man richtet sich entsprechend ein, zuhören und Verständnis haben, ja, aber dann geht's weiter. Aufstehen, Krone richten und los geht's. Oder Tanja schreibt, stand's denn im Vorfeld um die Psychen besser? Meiner Auffassung nicht. Jetzt wird nur mehr drüber geredet. Wahrscheinlich ist es die Mischung aus beidem. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihre Meinung zum Thema heute. 3 Stunden haben wir hier heute mit Ihnen darüber gesprochen, wie es um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steht. Viele Hörerinnen haben ihre Erfahrungen mit uns geteilt. Immer wieder wurde auch berichtet, dass es schlichtweg an der Finanzierung fehlt. Für psychologische Angebote, aber auch für Freizeitangebote, also die klassische Kinder- und Jugendarbeit. Psychotherapeutin Britta zum Beispiel hatte folgenden Appell.
Ich möchte unbedingt auffordern, die Kinder und Jugendlichen, die stark belastet sind seit der Pandemie, in einer Großstadt wie Berlin stärker in den Blick zu nehmen. Derzeit ist die Situation für Kinder und Jugendliche und ihre Familien so, dass sie über 6 Monate auf einen Therapieplatz warten müssen. Wir wissen aber, dass wir seit der Pandemie über 35-45%, das ist unterschiedlich, je Studie, haben wir eine höhere Belastung, haben wir eine höhere Erkrankung von Kindern und es muss reagiert werden.
Und auch Hörer Stefan fordert von uns Erwachsenen mehr Empathie für die Probleme von Kindern und Jugendlichen.
Ich wollte nochmal zu dem Thema sagen, dass auch die Erwachsenen eigentlich ein viel größeres Verständnis oder Gefühl dafür entwickeln sollten, was das bedeutet. Ich meine, wir reden hier über die nächste Generation in einer Zeit, wo extreme Wandelprozesse entstehen und letztendlich sind die Menschen daher das, worauf wir zählen oder worauf wir bauen müssen. Und da fehlt mir, ehrlich gesagt, viel mehr Empathie oder ein Verständnis dafür, wie wichtig es ist, im Prinzip eine geistige, körperliche Gesundheit der Menschen zu haben. Weil ansonsten kann man diese ganzen Herausforderungen, die dann noch kommen, mit Sicherheit nicht adäquat lösen.
Außerdem haben wir gesprochen in der vergangenen Stunde mit der Psychologin Melanie Eckert. Sie hat den Krisenchat für Kinder und Jugendliche mitgegründet und hat uns erzählt, wer sich meldet und mit welchen Problemen die Jugendlichen sich im Krisenchat melden.
Also eine Krise kann alles sein. Das kann Liebeskummer sein, das können aber auch schwerwiegendere Themen wie Ängste, depressive Symptome oder sogar suizidale Gedanken sein. In der Regel sind die Chatterin bei uns so um die 14 Jahre alt, eher weiblich, weil auch sich eher Mädchen öffnen immer noch. Und die Anliegen Top 3 sind depressive Symptome, Ängste, aber auch selbstverletzendes Verhalten und suizidale Gedanken.
Tja, und die Nachfrage sei so hoch, dass der Krisenchat teilweise Hilfegesuche ablehnen muss, weil es keine Kapazitäten für die Betreuung gibt. Auch im Krisenchat läuft die Finanzierung bisher hauptsächlich aus privatem Engagement, durch Unterstützung von Spenden. Dass es keine staatliche Hilfe gibt für die Kinder- und Jugendeinrichtungen, ist ein großes Problem, hat Melanie Eckert uns im Interview erzählt.
Im gesamten Bereich der mentalen Gesundheit gibt es viel zu wenig Angebote und insbesondere für Kinder und Jugendliche, das war ein Bereich, der vor Corona kaum präsent war, wo es tolle Angebote auch schon gab, aber die auch total unterfinanziert waren oder immer noch sind. Und das ist ein harter Weg gerade, den wir da alle gemeinsam gehen, dieses Thema wirklich in der Politik so präsent zu machen, dass es da strukturelle, langfristige und wirklich verändernde Unterstützung gibt, weil der Bedarf eben so hoch ist und die Unterversorgung vorher schon so groß war.
Ja, außerdem habe ich heute mit dem Kinder- und Jugendpsychologen Konrad Schäferski gesprochen. Er ist tätig als Schulpsychologe in Marzahn-Hellersdorf in Berlin, ist hier für insgesamt 5000 Schülerinnen und Schüler zuständig. Und er hat uns erzählt, worauf Eltern und Angehörige achten sollten, um mentale Probleme bei ihren Kindern überhaupt zu erkennen.
Wenn ein Kind jetzt immer wieder sagt, der Antrieb, ja, also wieder zur Schule gehen, diese Lustlosigkeit oder ich komme nicht so gut raus auf dem Bett oder ich habe Sorge vor einem bestimmten Tag in der Schule, wo das und das Fach ist, ja, und sich das immer wiederholt, dann sind das schon so auch Signale, die ich ernst nehmen würde, ja, oder auch wenn ein Kind anfängt zu vermeiden, zu sagen, sie sucht diesen Unterricht nicht mehr auf oder auch die Schule nicht mehr auf, dann sind das ganz klar Signale, wo ich mir dann auch professionelle Beratung holen würde als Elternteil.
Und wer diese professionelle Hilfe dann in Anspruch nimmt, dem wird folgendermaßen geholfen.
Wir nennen das so ein bisschen Psychoedukation. Das machen wir ganz oft mit den Eltern. Das heißt eigentlich, diese Störungsbilder so auf Augenhöhe zu erklären, dass die Eltern ein Gefühl dafür haben, was ist eigentlich los, ja? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, da würde man den Eltern schon auch sagen, da genau hinzuhören, das eben nicht zu pauschalisieren oder das mal irgendwie so wegzudrücken im Sinne von, na nun hab dich mal nicht so, sondern das ernst zu nehmen und auch dieser Belastung auch einen Raum zu geben. Ne?
Also wir halten fest, die Probleme und Sorgen von Kindern und Jugendlichen müssen ernst genommen werden. Im Zweifelsfall lieber mit professioneller Hilfe so denn möglich, denn dass die Versorgung mit Therapieplätzen nicht ausreicht, darüber muss man gar nicht mehr diskutieren. Das betrifft sowohl den Erwachsenenbereich, vor allem aber die Kinder und Jugendlichen. Deshalb heute auch immer wieder ganz dringend formuliert die Forderung an die Politik, mehr staatliche Unterstützung, mehr Angebote in der Jugendarbeit, mehr psychologische Hilfe, unbedingt auch mehr kassenärztliche Therapieplätze. Beides beabsichtigt der Bundesgesundheitsminister ja anzugehen. So hat er es im Februar angekündigt. Wann konkret und in welchem Umfang, ist noch nicht klar. Diese Sendung hier, immer freitags ab 10, ist dafür da, mit Ihnen ein Thema in der Tiefe auseinanderzunehmen und zu diskutieren. Sie können uns Themen vorschlagen, das fänden wir sogar richtig gut, per Mail zum Beispiel an dieweber@radio1.de. Das Thema für die nächste Woche, das kann ich Ihnen schon sagen, nächste Woche Freitag, das ist ein Tag nach dem internationalen Cannabistag, sprechen wir über die Frage, legalized sind die neuen Cannabispläne der Bundesregierung der richtige Weg? Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir von den Grünen und SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben diese Woche ja die Pläne zur Abgabe und Kultivierung von Cannabis in Deutschland vorgestellt.
Wir bringen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite geben wir das Hanf frei und auf der anderen Seite stärken wir den Kinder- und Jugendschutz.
Das sagt Cem Özdemir. Genau daran gibt es aber große Kritik. Den einen ist der Jugendschutz nicht hoch genug, den anderen geht die Legalisierung nicht weit genug, weil beispielsweise keine Cannabis-Shops eröffnet, sondern sogenannte Cannabis-Social-Clubs gegründet werden sollen, in denen es dann erlaubt sein soll, ihre Mitglieder mittels Eigenanbau zu versorgen. Wir wollen gerne von Ihnen wissen, was halten Sie denn von diesen aktuellen Legalisierungsplänen für Deutschland? Und zwar nächste Woche Freitag, 21. April, 10 bis 13 Uhr. Katja Weber ist dann aus dem Osterurlaub zurück und möchte mit Ihnen sprechen. Sie können uns Ihre Meinung aber gerne jetzt schon schicken per Mail an dieweber@radio1.de.
Radio 1. Die Weber mit Sophia Wetzke.